Herzlich willkommen bei Perspektivwechsel, dem Trainer-Podcast von Home of Goals mit Julia und Paddy.
Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Perspektivwechsel. Jetzt seid ihr ja verwöhnt. Wir hatten immer Gäste, die schon Weltmeister waren, die Profifußballer sind, die Olympiasieger waren. Heute haben wir jemand aus dem Volk, einen bodenständigen Typen, und zwar den U14-Trainer vom VfB Stuttgart, den Marci. Sowohl der Paddy als auch ich kennen den Marci schon ganz lange. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass das auch ein Talk unter der Oberfläche wird. Marci, herzlich willkommen.
Dankeschön und Dankeschön für die Einladung. Und du hast recht, ja, mit dem Weltmeistertitel kann ich leider nicht dienen.
Noch nicht. Du weißt ja, wie wir immer starten, deshalb starten wir auch heute so. Wofür bist du denn dankbar?
Wofür bin ich dankbar? Tatsächlich war ich jetzt in den Ferien in Brasilien und da ist natürlich sehr viel oder herrscht sehr viel Armut. Und ich bin dafür dankbar, dass wir hier in Deutschland so ein privilegiertes Leben haben, wie wir es führen. Und ja, dafür sollten wir, glaube ich, jeden Tag dankbar sein, dass wir nicht in Armut leben müssen.
Absolut. Ja, danke für die Rückfrage. Sympathischer Typ.
Wofür bist du dankbar, Julia?
Ich bin dankbar, glaube ich, gerade für meine Polano Spezi.
Dafür kann man dankbar sein.
Ohne Witz. Die ist einfach gottgöttlich. Absolut. Wir starten immer mit so einer kleinen Einstiegsfrage, um es ein bisschen emotional abzuholen. Was war denn als Trainer dein letzter Gänsehautmoment, sagen wir? Also, wo du, was jetzt sofort bei dir kommt, wo so, oh, das war ein geiler Moment als Trainer.
Ja, also Gänsehautmomente sind natürlich immer dann, wenn man bei einem Turnier oder bei einem Spiel ein wichtiges Tor erzielt oder einen entscheidenden Sieg einfährt. Das passiert bei uns schon des Öfteren und jedes Mal kann es dann schon zu einem Gänsehautmoment kommen.
Und was war das letzte? Oder habt ihr nicht so viele Spiele gewonnen?
Doch, tatsächlich haben wir auch da Spiele gewonnen. Also ich habe jetzt einen neuen Jahrgang übernommen und da haben wir ein Turnier gewonnen, beim Paddy sogar in der Nähe, wo er jetzt spielt, oder beziehungsweise auf seinem Gelände in Rutesheim.
Oh.
Und da haben wir das Turnier gewonnen. Das war schon jetzt mit einem neuen Jahrgang so der erste kleine Erfolg, den wir erzielen konnten.
Cool. Thema Spiele gewinnen. Darum geht's ja im Fußball. Und im NLZ wahrscheinlich noch viel mehr. Aber jetzt bist du ja U14-Trainer. Da ist ja deine Aufgabe schon auch nochmal ein bisschen, meiner Definition nach, ein bisschen anders als nur Spiele gewinnen. Also die Frage ist vielleicht erstens, wie siehst du das und wie schaffst du aber auch irgendwie deiner Meinung nach diese Balance zu finden zwischen Spiele gewinnen, weil das ist die Aufgabe, aber gleichzeitig, wenn es überhaupt stimmt, noch ein anderes Ziel zu verfolgen.
Ja, grundsätzlich ist das Ziel von der Mannschaft natürlich immer jedes Spiel zu gewinnen. Auch in Trainingseinheiten ist es oder sollte das Ziel sein, die Trainingsspiele zu gewinnen. Das ist auch bei den Jungs bei uns so. Und trotzdem verfolgt natürlich jeder einzelne Spieler nochmal seine eigene Weiterentwicklung. Sowohl in der Persönlichkeit, schulisch, aber auch sportlich. Deswegen, man muss diese beiden Dinge schon ein bisschen voneinander trennen, dass wir mannschaftlich natürlich immer durch unseren Spielstil, durch unsere Spielidee die Spiele oder Turniere gewinnen wollen und zusätzlich findet aber noch eine individuelle Weiterentwicklung statt, parallel.
Und wie machst du es mit Spielern? Also, oder sagst du, die haben die individuelle Weiterentwicklung einfach durchs Training, die halt vom Leistungsniveau nicht so sind, dass sie vielleicht so viel spielen, damit die Mannschaft dieses Spiel gewinnt? Die sind dann ja hinten dran auch in ihrer Erreichung ihrer persönlichen Ziele. Oder wie schaffen die das dann?
Ja, also ich glaube, ehrlicherweise sind wir Trainer da jetzt gar nicht so die entscheidenden und wichtigen Personen, sondern wir haben eigentlich die Hauptaufgabe, dass wir so eine Wohlfühloase herstellen müssen für jeden Einzelnen. Mhm. Das hört sich jetzt erstmal so an, wie wenn man bei uns nur chillt. Mhm. Ist es aber nicht, sondern gemeint ist eher, dass die Jungs sich bei uns wohlfühlen müssen. Also die müssen zu uns kommen und müssen Spaß an der Sache haben. Die müssen Spaß daran haben, sich weiterentwickeln zu wollen. Und da müssen wir halt jeden Spieler an einer ganz anderen Stelle abholen in ihrem Leben. Und dann müssen wir es hinkriegen, dass sie eben an dieser Stelle zu uns kommen, Spaß haben, sich wohlfühlen. Und dann findet automatisch eine Weiterentwicklung statt durch das hohe Trainingsniveau, durch die Top-Gegner, die wir eigentlich so gut wie jedes Wochenende haben. Und dann ist erstmal nicht so entscheidend, ob man jetzt in der U14 dann 90 Minuten auf dem Blatt steht am Wochenende oder ob man jetzt 30 Minuten Spielzeit bekommt, sondern da findet auch ganz, ganz, ganz viel Entwicklung schon in Trainingszeiten statt, weil wir trainieren immerhin viermal die Woche.
Ja. Krass, ja. Ich hatte gerade für mich wichtigen Punkt. Ich habe den vergessen. Grundsätzlich, Wohlfühloase und du musst sie da abholen, wo sie sind. Das schaffst du ja meiner Meinung nach nur, wenn du zu den Spielern ein Vertrauensverhältnis aufbaust. Jetzt ist ja, also grundsätzlich im NLZ glaube ich schon, aber ich glaube auch in jedem Breitensportverein, weil die Kinder machen sich ja auch selber den Druck. Irgendwie, ich stelle es mir schwierig vor, Vertrauen aufzubauen, wenn irgendwie auch die ganze Zeit so eine Druckblase um einen schwebt. So, wie würdest du sagen, gehst du vor, um eben diese Wohlfühloase zu schaffen? schaffen, beziehungsweise Vertrauen zu deinen Spielern aufzubauen?
Ja, ganz, ganz, ganz viele Gespräche. Ich glaube, das ist A und O, dass die Jungs spüren, dass man sie nicht als Spieler sieht, sondern als Mensch. Also, dass sie nicht irgendwelche Marionetten von meiner Karriere sind, sondern dass sie auf jeden Fall als Mensch wahrgenommen werden von uns als Trainerteam. Alleine schaffe ich das sowieso nicht, sondern wir sind ein Trainerteam und wir führen ganz, ganz viele Gespräche und haben nach jeder Spielmaßnahme zum Beispiel ein Feedback-Gespräch, wo die Jungs dann einfach nach Hause gehen und sich selbst mit uns zusammen reflektiert haben über ihre Woche, über ihre individuellen Lernziele, über ihre Spielmaßnahme, was war gut, was war nicht gut. Das kann manchmal von 2 Minuten bis, wenn es was ganz Wichtiges ist, auch bis zu 10 Minuten dauern und die Jungs gehen aber dann am Wochenende zu ihrer Familie nach Hause. Sie haben eine Rückmeldung bekommen und wissen, ja, woran sie arbeiten können, aber auch einfach mal mit einem ganz großen, dicken Lob nach Hause gehen und einfach mal das Wochenende nicht so stark an den Fußball denken müssen, sondern einfach mal an andere Sachen und dann mit der Familie eben ihre Zeit verbringen können.
Also irgendwie Kommunikation, Offenheit, Ehrlichkeit, Klarheit. Sehen diese Feedbackgespräche immer gleich aus? Also gibt es da so 1, 2 Schlüsselfragen, die du immer stellst? Oder ist das einfach so aus dem Moment raus, je nachdem wie Spiel war?
Nee, also es beginnt immer gleich, dass die Jungs sich selbst reflektieren müssen. Also ich frage sie, ja, was fandet ihr gut oder was fandest du nicht gut? Und dann fangen die Jungs erstmal an, selbst zu erzählen. Und da haken wir dann ein. Und dann kommen eben, wir haben schon Lernziele. Also reden jetzt nicht über 100 verschiedene Sachen, die uns im Spiel aufgefallen sind, sondern wir hangeln uns schon an den Lernzielen entlang, die sie gerade in ihrem Zyklus auch, ja, eben gerade trainieren wollen oder wo sie Entwicklungsschritte machen wollen. Und darüber sprechen wir dann. Das wissen die Jungs aber auch inzwischen schon selbst und reflektieren sich dann auch in diesen Lernzielen.
Ja, das ist ja schon mal, glaube ich, auch ein großer Fortschritt, wenn sie mal reden dürfen und wenn die nicht immer nur voll gequatscht werden von, das erwarte ich von dir.
Ich glaube einfach, das Wichtige ist, wie bei ganz vielen Menschen, und das ist für mich auch als Menschen ganz wichtiger Wert, dass man Wertschätzung für das, was man tut, erhält. Mhm. Das ist bei den Spielern genau das Gleiche. Die opfern ist das falsche Wort, aber die verbringen so viel Zeit im Fußball und da ist es einfach nur gerecht, dass ihnen auch Wertschätzung entgegengebracht wird. Und durch diese Feedbackgespräche, denke ich, kommen wir da schon relativ weit.
Ja. Du warst ja auch mal bei uns in der Ausbildung. Weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, aber da haben wir auch Werte aufgestellt. Bist du in der Lage, mir deine Top 3 Werte zu nennen?
Ja, ich weiß auf jeden Fall noch den Top-Wert. Das war auf jeden Fall die Familie. Für mich ist die, ja, Familie steht immer an 1 und das möchte ich auch immer meinen Spielern vermitteln, dass das das wichtigste Gut ist, was man haben kann. Tatsächlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, ist Wertschätzung für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Egal in welcher Beziehung man zueinander steht. Und ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es Punkt 3 war, aber ja, ich weiß, dass der respektvolle Umgang auf jeden Fall hoch gerankt war bei mir.
Weil ich frage deshalb, würdest du sagen, deine Werte passen zu einer Arbeit im NLZ und grundsätzlich im Fußballbereich? Wenn nein, warum? Und wenn ja, wie machst du es passend? Verstehst du meine Frage?
Ja,
weil, sorry, wenn ich dich unterbreche. Also, du hast ja auch noch einen Job, da kommen wir später noch dazu.
Na, kein Job,
meinst du? Ja, okay, fair point. aber Lehrer bist du noch und beim VfB und am Wochenende und hast ja vielleicht auch mal noch irgendwie ansonsten willst einen Kaffee für dich selber trinken, da ist schon mal Familienzeit begrenzt. Da geht's ja schon mal los. Wertschätzung in einem Umfeld, wo 90% Männer sind, lasse ich auch mal so stehen. Respektvoller Umgang ist, glaube ich, gegeben in so einem Sport. Aber es ist ja jetzt nur meine Einschätzung der Situation, deswegen frage ich.
Ja, ich würde mich jetzt nicht vergleichen mit anderen Trainern. Ich glaube, meine Motivation für das, was ich tue, ist, dass ich Jugendlichen etwas beibringen möchte und dass ich ja das Ziel habe, auf jeden Fall, dass die von mir entweder etwas Persönliches oder irgendwas Sportliches lernen. Und ich glaube, damit fahre ich ganz gut. Und das ist für mich eigentlich die Motivation, warum ich als Lehrer arbeite oder auch als Trainer. Und die Wertschätzung erhalte ich hauptsächlich durch die Rückmeldungen der Jungs.
Mhm.
Und bisher finde ich das super. Bisher klappt es ganz gut. Und ja, du hast recht. Ich arbeite hier als Lehrer beim VfB und als Trainer beim VfB. Da ist natürlich die Zeit begrenzt dann für andere private Dinge, aber ich glaube, ich habe ein sehr gutes Zeitmanagement und kann das ganz gut alles unter einen Hut bringen.
Ich will noch mal kurz zum Anfang, wo wir über Sieg gewinnen wollen, Gänsehautmomente etc. gesprochen haben. Jetzt gewinnt man ja nicht immer und ich glaube, ich kenne es und vor allem die Breitensporttrainer, glaube ich auch, ich weiß nicht, wie es ausschließlich im Leistungssport ist, die Jungs, die keine Ahnung, Heulkrampf kriegen, maximal eskalieren, wenn man verliert. Wie gehst du mit denen um? Aber da geht's ja, das geht ja auch schon im Training los. Da muss ich ja nicht gegen FC Bayern München verlieren, sondern auch schon im Training.
Also grundsätzlich die Jugendlichen oder auch Kinder, die weinen, weil sie verlieren, haben ja erstmal eine brutal hohe intrinsische Motivation, gewinnen zu wollen. Das ist ja für den Leistungssport nichts Schlechtes. Und was ich auch niemals machen würde, ist, ihnen das Weinen wegnehmen wollen. Ich glaube, je älter sie werden, desto weniger werden sie dann auch wirklich Tränen vergießen, zumindest in der Häufigkeit. Aber es ist einfach eine Reaktion des Körpers auf diesen unbedingten Willen, eben gewinnen zu wollen. Und das finde ich nicht schlecht. Deswegen ist das für mich in Ordnung, wenn die Kinder oder Jugendlichen auch weinen, wenn sie verlieren. Das gehört dazu, weil wem es egal ist zu verlieren, der hat im Leistungssport nichts zu suchen.
Ja. Ja, also der Best Case ist natürlich die Heulen nach dem Spiel, aber hast du auch Spieler gehabt, die einfach nicht mal wegen schlechtem Spiel, sondern wegen Niederlage sich einfach maximal im Ehrgeiz oder wie auch immer verloren haben? Das muss ja nicht unbedingt Weinen sein, es geht ja auch dann übergemünzt in Aggressivität, Wut, was auch immer. Ich find's gut, was du sagst, so denen die Emotionen zu nehmen, ist, glaube ich, das Dümmste, was man machen kann. Und trotzdem bist du ja verantwortlich für das gesamte Team in dem Moment, nicht nur für diesen einen Spieler. Was machen?
Was machen? Ja, ich arbeite jetzt ja viel im Pubertätsbereich, also unsere Jungs in der U14 oder auch U15 und auch in der Schule unterrichte ich die 9er und 10er. Die sind ja mitten im Pubertätsbereich, in der Pubertätsphase. Da sind ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene Emotionen in unterschiedlichen Phasen und ich glaube, wichtig ist, dass sie die Emotionen auch ausleben und man einfach in Ruhe mit ganz viel Geduld ihnen entgegentreten sollte und mit ihnen die Emotionen dann richtig einordnen. Und da brauchen die natürlich schon auch unsere Unterstützung, oder in dem Fall jetzt von mir als Lehrer oder auch als Trainer. Aber ich glaube schon, dass sie die erstmal ausleben sollen und dann mit einem Gespräch auch mal unter vier Augen oder auch mal in der Gruppe oder auch mal mit der ganzen Mannschaft zusammen, wenn man die Emotionen dann richtig einordnet, dann glaube ich, ist es wichtig und davon lebt auch der Leistungssport oder der Sport allgemein.
Finde ich einen super Ansatz. Jetzt bist du als Mensch ja grundsätzlich erstmal Vorbild für die Jungs. Das heißt...
Ich hoffe doch, ja.
Ja, also egal in welche Richtung, Vorbild halt, ja. Aber das heißt, wenn du denn sowas von denen erwartest, beziehungsweise die dahin entwickelst, also Emotionen ausleben, Emotionen einordnen, Emotionen kanalisieren, davon sprechen wir ja gerade, würde ich jetzt erwarten, dass du das selber auch machst. Erstens, wie machst du das für dich selber? Bist du auch Typ, ich kann meine Emotionen kanalisieren oder ich reflektiere die zumindest gut? Und zweitens, wie verhältst du dich an der Seitenlinie in so eskalativen Momenten? Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, ich muss jetzt nicht das Spiel benennen oder den Gegner, aber da hast du als Trainer entschieden, das Spiel wird hier jetzt abgebrochen und wir gehen geschlossen und verlassen dieses Spielfeld. Erinnerst du dich?
Nein.
Das war in Baden.
Okay.
Bei einem blauen Verein.
Okay, ja, ich kann mich so leicht noch dran erinnern.
So, das ist ja, also ich kenne jetzt die Situation nicht, aber die Alternative hätte ja sein können, du rastest aus an der Seitenlinie. Hast du dich dagegen entschieden? Hast du gesagt, so spielen wir nicht, vorbei, Ende Gelände, wir gehen jetzt. Das ist jetzt natürlich eine Extremsituation, aber um den Kreis zu schließen und die Frage zu stellen, meiner Meinung nach, du hast keine Wahl, du musst Vorbild sein, du musst das vorleben, was du von den Jungs erwartest. Wenn du das erwartest und die dahin entwickeln willst, musst du das auch leben, du musst es nicht immer perfekt machen. Aber genau, wie würdest du dich an der Seitenlinie einschätzen und was ist dir als Trainer an der Seitenlinie wichtig, wie du dich während dem Spiel verhältst?
Also während dem Spiel ist es mir ganz wichtig, den Jungs Ruhe zu vermitteln durch meine Körpersprache. Also wenn ich, in seltenen Momenten ist es so, dass ich dastehe und meine Emotionen nicht unter Kontrolle habe. Also das gibt es ganz, ganz selten. Wenn du es mal Co-Trainer fragst, würde ich sagen, aber du hast doch schon mal eine gelbe Karte oder eine rote Karte bekommen.
Wegen was?
Naja, er war schuld natürlich. aber grundsätzlich ist es schon so, dass ich eher eine Ruhe ausstrahlen möchte, einfach um den Jungs auch zu vermitteln, es ist alles in Ordnung. Und wenn ich dann auch mal die Jungs wachrütteln möchte zum Beispiel, dann stehe ich schon auch auf und bin auch lautstark und versuche auch, wenn ich das Gefühl habe, die Jungs brauchen meine Unterstützung, dann bin ich schon auch lautstark und mit Emotionen dabei. Und dann gibt es schon auch mal einen Spruch Richtung Schiedsrichter, auch das ist mal dabei, wenn die Emotionen einfach auch gebraucht werden. Insbesondere aber in Kabinenansprachen oder auch im Training, das spielte schon auch nochmal eine ganz andere Rolle. Da bin ich schon deutlich emotionaler in vielen Momenten als dann am Spielfeldrand. Also ich versuche einfach den Moment oder meine Emotionen dem Moment anzupassen.
Und ich meine, das ist ja auch das grundsätzlich, was du von den Spielern willst. Also in der Kabine können die sich ja, ich habe nur einen Ausschnitt jetzt gesehen von dieser HSV-Doku, wo es auch darum ging, in der Kabine könnt ihr euch fetzen, wie ihr wollt, aber auf dem Platz hat es nichts verloren. Und wenn du dich da auch so verhältst, ist es ja auch völlig in Ordnung, wenn es da in der Kabine mal knallt. So ist es. Ja. Aber wenn du das auch lebst, was du von den Jungs auf dem Platz erwartest, so ist es ja zwangsläufig, so muss es sein.
Genau.
Thema Schule. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen.
Ganz wichtig bei den Jugendlichen.
Ja.
Bei alle Kinder und Jugendlichen, die das hören.
Auf der Eins, ja.
Die Schule ist immer die Eins.
Der Grund, warum ich mit dir darüber sprechen will, ist, inzwischen hast du es ja geschafft, jetzt unterrichtest du VfB-Spieler an der Schule, die müssen, sonst dürfen die nicht spielen, also da kommt die Motivation schon mal daher. Du warst ja eine Zeit lang an einer anderen Schule, da waren vielleicht eher schwierigere Charaktere unterwegs. Ich weiß jetzt nicht, ob wir ein, zwei Storys, die vielleicht nicht so extrem sind, kurz erläutern wollen, dass wir wissen, womit wir es zu tun haben, um dann aufs Thema eingehen zu können. Was sind denn da so für, was waren da so am Alltag, was war das für Alltagssituationen dort erlebt?
Oh je, jetzt soll ich zwei Geschichten raussuchen. Ich habe auf jeden Fall mein Referendariat an einer Brennpunktschule gemacht in Stuttgart und da waren ja viele Situationen, die es sonst, glaube ich, an ja vor allem ländlicheren Schulen eher weniger gibt. Ja, also es gab eine Situation, wo für mich immer prägend sein wird, ist, wo ein Schüler dann mit einem kleinen Revolver vor mir stand. In dem Moment natürlich nicht wusste.
Das ist so irre einfach, ja.
In dem Moment ich natürlich nicht wusste, ist er geladen, ist er nicht geladen. Ja, das war natürlich prägend, aber ansonsten auch, selbst dass es an so einer Schule viele, ganz, ganz, ganz viele Schlägereien gab. Sportunterricht ohne eine Schlägerei ist eigentlich sehr selten gewesen. Ja, das sind so die prägendsten Momente gewesen. Wobei auch zeitgleich die Kinder, glaub mir, immer dankbar waren. Allein aus dem Grund, weil man sie gefragt hat, ja, wie geht's dir? Und für die war dann schon auch die Schule so ein Zufluchtsort. Also nicht für alle, aber für ganz, ganz, ganz viele war das so ein Zufluchtsort, weil die einfach ganz viele Schicksalsschläge hinter sich haben.
Jetzt nehmen wir mal, ich hoffe, dass nicht so viele Trainer auf dem Platz die Situation haben, dass ein Kind mit einer Pistole da vor denen stehen. Deswegen nehmen wir mal die Situation Schlägerei im Sportunterricht. Ich denke, das ist nahbar für leider viele Trainer heutzutage, egal ob im Spiel, aber ich glaube auch schon innerhalb einer Mannschaft, wenn es eskaliert, wenn ich Problemkinder in großen Anführungsstrichen habe. Wie hast du das geregelt? Das ist keiner gestorben, richtig?
Soweit ich weiß nicht, nein. Das Allerwichtigste ist, dass es ganz, ganz, ganz klare Regeln gibt und die von Beginn an sehr autoritär umgesetzt werden. Und
erste Frage, sorry, wie schaffst du das? Weil ich finde nichts schlimmer, als wenn ich versuche, genau das zu machen und die nehmen mich in dem Moment schon nicht ernst, weil dann habe ich ein Riesenproblem. Ich muss die Regel jetzt irgendwie umsetzen, weil sonst bin ich noch mehr die Lachnummer. Aber ich bin eigentlich schon die Lachnummer. Das heißt, dann habe ich schon in dem Moment eigentlich verloren. Deswegen, ich glaube, manche trauen sich gar nicht, autoritär zu sein und Regeln einzuführen, mit der Angst, ins Lächerliche gezogen zu werden und dann schon von Anfang an verloren zu haben. Weißt du, wie ich meine?
Ja, so halb. Also ich denke, dass man eine Regel einführen kann, wenn man vor der Gruppe steht und sich erstmal um seine Körpersprache bemüht. Also wenn man einen sicheren Stand hat, wenn man einen festen Blick hat, wenn man nicht von Beginn an irgendwie versucht, irgendwelche Späßchen erstmal mit den Kindern oder Jugendlichen zu machen, sondern ja, die Körpersprache ist da erstmal das A und O. Wie präsentiert man sich im ersten Moment vor den Kindern und Jugendlichen? Wenn man eine klare Stimme hat, keine zittrige Stimme, sondern eben ja, eine klare, deutliche Ansprache oder eine klare, deutliche Regelkunde mit den Kindern umsetzt. Und dann, ich habe von einer Mentorin gelernt, da war ich vor vielen, vielen Jahren im Praktikum in der Schule und sie hat zu mir gesagt, das Allerwichtigste sind die ersten 2 Wochen, nachdem du deine Regeln umgesetzt hast. Da muss es einmal knallen. Und sie meinte mit knallen, dass einmal die Konsequenzen dann auch umgesetzt werden, weil dann weiß die ganze Klasse, okay, der Herr Pfeiffer macht nicht nur einen Spaß mit den Regeln, sondern er meint das wirklich ernst und dann ist es leichter.
Mhm.
Genau, also die ersten 2 Wochen sind eigentlich die entscheidendsten und meistens ist es auch so, dass in den ersten 2 Wochen irgendjemand versucht, seine Grenzen zu testen und dann tack.
Und was sind so Konsequenzen?
Also jetzt im Fußball oder im
gerne beides.
Schule? Also im Fußball, jetzt bei mir ist es ja relativ einfach, weil wir sind ja im Leistungssport, da sind die Regeln eher schwerer zu brechen für die Jungs, deswegen nehme ich mal die Schule als Beispiel. Zum Beispiel das Thema Handyverbot. Ja, wenn man dann das Handy wegnimmt und zum Beispiel auch der ganzen Klasse dann direkt das Handy wegnimmt oder vorne.
Da warst du halt auch richtig krass angreifbar, das meine ich.
Vorne hinlegen, naja, es ist eine Schulregel, dass es keine Handys geben darf im Unterricht und wenn die Handys dann genutzt werden, dann kann man schon schon einfordern, dass die Kinder während dem Unterricht ihr Handy vorne auf den Pult legen. Oder es gibt auch so Handykisten oder sonst irgendwas. Da kann man schon mit der Schule zusammen eine Regel finden. Und das haben auch die meisten Schulen. Dann muss halt die ganze Klasse ihr Handy vorne hinlegen. Nur weil ein Schüler es nicht im Griff gehabt hat. Und dann hat er erstmal die Klasse im Nacken und nicht den Lehrer. Und dann ist das zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man dieses Handyproblem in den Griff kommt. Bei uns an der Schule ist zum Beispiel Jogginghosenverbot. Auch da...
Das, erzähl mal die Regel, die du hast. Ich finde die so witzig.
Naja, wir haben halt ein Jogginghosenverbot. Das ist, kommt jetzt nicht von mir, sondern das möchte halt die Schule und das ist so festgelegt. Und für mich gibt es auch gar keine Grundlage zu diskutieren, weil das ist halt die Regel und die Schüler haben sich daran zu halten und auch Schülerinnen. Und mit meinen VfB-Klassen machen wir das ganz einfach. Wenn jemand in der Jogginghose kommt, dann dürfen sie zur Sekretärin und da haben wir dann so, ja, so Skinny Jeans halt hinterlegt, was den Jungs heute nicht mehr so gefällt und dann dürfen sie die anziehen und müssen sie die gewaschen wieder mitbringen. Ich glaube, das prägt sie auf jeden Fall. Dann werden sie nicht mal so schnell in der Jogginghose auftauchen.
Ja, also der Appell ist vielleicht ein Stück weit, werdet kreativ in den Strafen, ne? Weil was ich jetzt nicht gehört habe, ist Schulausschluss. Was ich jetzt nicht gehört habe, ist rausschmeißen. Was ich nicht gehört habe, ist Trainingsverbot, so.
Ich habe das gelernt in meiner Zeit als Referendar. Rausschmeißen und Schulausschluss ist eine Belohnung.
Genau, das ist der Punkt, ja. Und das ist aber ja irgendwann auch einfach nur Hilflosigkeit. Weil jetzt, was passiert jetzt mit den VfB-Jungs? Da sind die auch gut drin, aber jetzt dieses Handy-Thema, ne? Ich mal nur eine Situation. Einer hat ein Handy, Herr Pfeiffer ist in den ersten 2 Wochen, weiß, ah, es muss einmal knallen, ich muss jetzt radikal durchziehen. Ganze Klasse gibt das Handy ab. Du stehst mit deiner Kiste vor, keine Ahnung, Mr. X, der sagt, nö, gebe ich ihnen nicht. Dann?
Also, wo man die meisten mitcatcht, sind ihre Eltern. Ich bin ein Freund davon, dann auch den moralischen auszupacken und dann der Klasse eine Moralpredigt zu halten. Das hat bisher immer funktioniert. Also entweder die Eltern mit ins Boot zu nehmen oder im Vorfeld schon der Klasse eine Moralpredigt zu halten, warum das Fehlverhalten jetzt nicht sinnvoll ist. Und dann ja, knicken die meisten sowieso ein. Aber ja, Worst Case sind natürlich die Eltern, die man da mit ins Boot nehmen kann und sollte. Und ja, das ist aber ehrlicherweise bisher noch nie passiert. Also zumindest an meiner jetzigen Schule.
Ja, und das finde ich krass, weil ich könnte mir vorstellen, dass vor sowas mit Extremcharakteren halt der ein oder andere davor zurückschreckt, erstens so eine Regel überhaupt aufzustellen, aus Respekt sie nicht durchziehen zu können, wenn ich dann halt so einen Quatschkopf vor mir habe, der einfach sagt, nö. Und damit halt auch vor den anderen ja ein Stück weit wieder cool ist und den Ton setzt für den Rest, die ihre Handys in dem Beispiel jetzt auch noch nicht abgegeben haben. Aber ich glaube, da kommt das, was du vorhin gesagt hast, sicherer Stand, Sprache etc. Und was du ganz am Anfang gesagt hast, klar, wenn man die jetzt erst 1-2 Wochen hat, schwierig, aber Kommunikation, Offenheit, Ehrlichkeit und Klarheit.
Ja.
So.
Ja, was ich auch ganz gerne mache, ist, dass ich gar nicht drauf eingehe auf das Fehlverhalten erstmal, sondern ich den Unterricht einfach weiter umsetze oder auch das Training weiter umsetze und dann im Nachgang ein 4-Augen-Gespräch führe. Meistens haben die dann nicht dieses Feld, wo sie sich cool fühlen können vor den anderen. Sie müssen keine Rolle einnehmen vor einer Gruppe und dann verstehen die meisten, dass es ein Fehler war und weil sie einfach ihre Rolle nicht einnehmen müssen in der Gruppe in dem Moment. Und ja, dadurch schafft man natürlich auch Vertrauen dann und kann in dem Gespräch das Vertrauen von dem Kind oder von dem Jugendlichen auch bekommen. Meistens ist das dann auch der Gamechanger.
Machst du das dann bewusst so, dass die anderen das mitkriegen, dass der jetzt zum 4-Augen-Gespräch bei dir antanzt? Ja. Genau.
Genau. Bleibst bitte noch da.
Ja.
Oder auch auf dem Pausenhof oder auf dem Weg in der Kabine mit einem sicheren Abstand.
Ach so, dass die anderen nicht hören, meinst du?
Dass die anderen nicht hören, aber sehen, dass gerade sprechen. Das ist natürlich dann immer ganz hilfreich.
Jetzt so ein bisschen von der Mikro- in die Meta-Ebene, Sport, Schule. Also irgendwie gibt es ja schon super viele Parallelen. Ne? Ob ich jetzt ein Lehrer bin, der der Klasse was beibringen muss, Trainer der Mannschaft, Regeln, Grenzen, Noten in dem Sinne, Ziele erreicht, Ziele nicht erreicht. Was würdest du sagen, kann der Sport von der Schule lernen und kann die Schule vom Sport lernen? Also was ist in dem einen Feld besser und was ist in dem anderen Feld besser?
Ja, du hast recht, es gibt sehr, sehr viele Parallelen.
Klassensprecher, Kapitän ist für mich genau dasselbe. Kapitän will jeder sein, Klassensprecher will niemand sein.
Ja, das stimmt. Also grundsätzlich, das wissen wir ja alle, ist der Unterschied. Viele Kinder, viele Jugendliche, vor allem in der Pubertätsphase, gehen nicht gerne in die Schule oder gehen halt in die Schule, weil es eine Schulpflicht gibt. Beim Fußball oder im Sport ist das anders. Da machen die das größtenteils, weil es halt ihre Leidenschaft ist. Der Dominik Klein aus eurem letzten Podcast hat ganz viel von Leidenschaft gesprochen. Das machen die Kinder und Jugendlichen natürlich auch. Das ist in der Schule anders. Aber ansonsten im Fußball oder im Sport ist es wichtig, dass die Kinder auch lernen müssen, dass es eine Mannschaftssportart ist. Sie sind in der Gruppe und müssen als Gruppe erfolgreich sein. Mhm. In der Schule ist es nicht so. Mhm. Also in der Schule müssen die jetzt nicht als Klasse erfolgreich sein. Man versucht da schon auch, dass man ja, so ein Klassenklima herstellt. Mhm. Aber letztlich kämpft da natürlich jeder nur um seine eigenen Noten beim Fußball. Keiner kann sich weiterentwickeln ohne die Mannschaft. Das funktioniert nicht. Deswegen ist es eine Mannschaftssportart. Ja, ich würde sagen, das sind die größten
Differenzen. Macht Sinn. Ja, verstehe ich. Cool. Also wir haben jetzt ein bisschen Ausflug gehabt in NLZ, bisschen Ausflug Schule. Wir kommen jetzt nochmal kurz zurück zum Fußball, der Teil, der auch Spaß macht. Also wir hatten jetzt auch viele Niederlagen und Probleme und sowas. Einmal kurz so zu den schönen Sachen. Wir haben normalerweise immer, wenn der Paddy und ich quatschen, eine Übung des Monats sozusagen. Die machen wir jetzt heute nicht. Aber was ist denn so deine Go-To-Übung? Entweder deine Lieblingsübung im Training oder eine Übung, wo du weißt, da sind alle Vollgas dabei. Das macht jedem unfassbar Spaß.
Also wir arbeiten im Training oder wir arbeiten mit so einem Punktesystem, wo die Jungs Punkte sammeln können im Monat und der Monatsgewinner bekommt dann eine Belohnung, zum Beispiel darf ins Stadion, bekommt ein Training mit dem U19-Trainer. Heute zum Beispiel hat mein Spieler ein Training mit unserem U19-Trainer.
Alleine. Individualtraining, oder?
Genau, 1:1. Oh. Und sie dürfen sich mit einem Profi treffen und so weiter und so fort. Und die können Punkte sammeln immer am Ende des Trainings. Also wenn wir dann eine Spielform machen, dann der Mannschaftsgewinner oder die Mannschaft, die gewinnt, bekommt dann, keine Ahnung, wir spielen um 5 Punkte zum Beispiel. Mm. Dadurch, dass jedes Training andere Mannschaften sind, sammelt jeder natürlich auch für sich alleine Punkte und dann gibt es halt am Ende einen Monatsgewinner. Und am meisten machen mir als Trainer die Spielformen Spaß, wo wir mit gar keinem Inhalt spielen, sondern einfach nur ein 5-gegen-5 Turnier oder ein 4-gegen-4 Turnier auf 2 Tore am besten.
Für 500 Punkte.
Ja, genau. Dann geht es richtig um alles oder nichts und dann am besten noch mit 2 Feldern oder auf 2 Feldern, weil dann alle direkt gleichzeitig spielen und dann geht's auf 2 Feldern, aber jeweils ein Team gegen das andere und dann geht's halt um alles und das macht am meisten Spaß und wir Trainer spielen Bälle ein, damit ganz viele Bälle unterwegs sind und ganz viele oder eine große Netto-Spielzeit ist und das macht am meisten den Jungs Spaß, das macht uns am meisten Spaß zuzuschauen und es findet die größte Entwicklung statt. Mhm. Also wir machen das hauptsächlich an den Stresstagen der Jungs, also Dienstag, Donnerstag ist ja hauptsächlich so der Mittagsschultag, da machen wir ja jetzt weniger Input, also zum Beispiel anders als in den Ferien. Und wenn dann so ein Dienstag, Donnerstag ist, an einem Mittagsschultag, dann kommen die Jungs und dann wird da halt auch schon gerne mal 1,5 Stunden gezockt und da ist Feuer auf dem Platz, das kann man sich nicht vorstellen. Und das macht den Jungs am meisten Spaß, würde ich jetzt sagen, und uns Trainern auch, ihnen zuzuschauen, wie sie einfach mit Spaß und Freude und mit ganz viel Power auf dem Platz Fußball spielen. Man kann natürlich trotzdem auch an der Feldgröße arbeiten, man kann kleine Regeln einbauen und hat trotzdem dann seine Lernziele, die man damit einbringt, weil das macht am meisten Spaß.
Und wie machst du die Mannschaften dann? Dürfen die sich selber einteilen? Machst du das mit einem Hintergedanke? Schmeißt Leibchen hin und sagt, schlagt euch durch?
Nee, wir machen schon Teams, aber immer unterschiedlich. Manchmal spielen wir zum Beispiel auch groß gegen klein. Also bei mir ist
das ist witzig.
Bei mir ist ja jetzt in der U14 so, wir haben ja die ganz großen Jungs schon, die einfach früher ins Wachstum gekommen sind. Wir haben aber auch die Jungs, die einfach noch mit ihrem Wachstum ein bisschen brauchen und später eben wachsen. Und ja, diese Battles sind natürlich auch richtig cool. Ne?
Weil wie früher alt gegen jung.
Ja, das wie, kann man wie nicht alt spielen, gegen jung, aber spielen halt groß gegen klein. Oder ja, auch klassisch nach Position, hintere Spieler, mittlere Spieler und vordere Spieler dann in Teams eingeteilt. Also das heißt unterschiedlich, worauf wir gerade los. Manchmal auch mein Co-Trainer nicht in der Besprechung vom Training wählen wir einfach. Und dann haben wir auch 2 Teams.
So ein und witzig.
Manchmal spielen wir auch mit und dann haben wir unsere Teams gewählt.
Oh Gott, ist das witzig. Ja,
muss noch ein bisschen Spaß bei der Arbeit sein.
Ja, voll gut. Richtung Abschluss. Die meisten, die ja hier zu hören sind, würde ich schon sagen Trainer. Du hast ja jetzt ganz viel konkrete, aber auch zwischen den Zeilen, glaube ich, Tipps aus deiner Arbeit gegeben. Die sind jetzt natürlich, wir haben vorhin drüber gesprochen, du bist seit 8 Jahren jetzt im NLZ. Zu Teilen weit weg vom Breitensport, zum Teilen maximal gleich umsetzbar. Wenn du jetzt eine Sache sagen könntest an Breitensport-Jugendtrainer, die er ab morgen anfangen kann, mal auszuprobieren, was wäre das?
Also an Übungen jetzt oder an Trainingsformen?
Egal, entweder an Übungen, Trainingsformen oder auch an Routinen, an Auftreten, an Fragen, die man stellen kann, an Vorgehensweisen, an Gedanken.
Also woran ich jetzt gerade ganz viel arbeite, ist im Umgang mit den Spielern in Gesprächen an der Selbsterkenntnis. Also ich, wenn ich mit den Jungs in Feedbackgesprächen bin, ich versuche alles durch Fragen, die Jungs oder durch die Fragen bei den Jungs zu einer Selbsterkenntnis zu gelangen. Das ist gar nicht so einfach. Da muss man auch reinkommen und erstmal ja damit selbst zurechtkommen. Aber diese Selbsterkenntnis führt bei den Kindern und Jugendlichen halt einfach dazu, dass sie von alleine verstehen, warum es jetzt sinnvoll ist, daran zu arbeiten oder wo gerade ihr eigener Fehler lag. Das heißt, ja, das ist das eine. Die zweite Sache ist, glaube ich, dass wir ganz viel Geduld und Ruhe vermitteln, sowohl für die Eltern als auch für die Spieler, dass eine Entwicklung nicht innerhalb von 2 Tagen stattfindet, sondern eine Entwicklung, es ist ein Lernprozess, der findet einfach langfristig statt und das ist auch im Fußball so ganz, ganz, ganz wichtig und wir müssen mit den Eltern zusammen, den Kindern und Jugendlichen diese Zeit auch geben, dass es zu einem Lernprozess kommt und ansonsten, wenn wir jetzt ums rein sportliche, wenn es sich ums rein sportliche dreht, versucht in eurem Trainingsaufbau so viele Ballkontakte wie nur möglich bei den Kindern zu haben. Auch wenn dieses Feld dann nicht beaufsichtigt ist und ihr alleine seid im Training zum Beispiel mit ganz vielen Kindern, baut trotzdem mehr Felder auf und die Kinder spielen dann alleine. Hauptsache sie sammeln Ballkontakte. Jetzt ist ja auch gerade der DFB viel unterwegs mit den ganzen Trainingsformen. Ich glaube schon im Vorfeld, bevor der DFB jetzt damit unterwegs war, arbeiten wir beim VfB so oder ich arbeite auch so, dass wir einfach versuchen, viele, viele, viele Kontakte den Jungs zu schenken in der Trainingseinheit, wo sie bei uns sind.
Sehr schön, vielen Dank. Zum Abschluss, du hast ja gerade schon eröffnet, dass du den Podcast zumindest von Dominik schon mal angehört hast.
Ja, ich habe 4 Folgen, ne? 3 habe ich gehört.
Stark,
ja,
stark.
Der dritte habe ich nicht gehört.
Dann weißt du ja, was die letzte Kategorie ist, unser magisches Dreieck. Zeit für das magische Dreieck. Mensch, Trainer, Vorbild. Das heißt, ich habe hier die heilige Kiste. Wir haben für dich Kategorie Mensch, kannst nicht lesen, Mensch, Trainer, Vorbild. Darfst du dir eine Kategorie aussuchen und dann wird eine Frage draus gezogen.
Ja, sind alles 3 coole Kategorien. Ich nehme die, soll ich jetzt Trainer nehmen, weil ich selber Trainer
kannst
bin?
Kannst du gerne machen.
Das macht gleich Sinn, oder?
Okay, dann ziehen wir aus dem Trainer.
Aber in deiner Kiste gibt es übrigens 4 Kategorien. Was
ja, die 4. Kategorie ist zum Beispiel, wir hatten ja auch Dani bei uns, der ist ein Mensch und der ist für manche auch ein Vorbild, aber der ist kein Trainer.
So.
Das heißt, der hat dann auch 3 zum Auswählen.
Mich, ja.
Genau.
Okay. Alles darf man dann nur, wenn man...
Wenn man Profisportler war.
Ja. Danke dafür. Gell.
Also das ist eine gute Frage, die ich hier gerade gezogen habe. Ich schummel.
Also ziehst du jetzt nochmal eine?
Na gut, ich nehme die erste. Aber also das macht jetzt sehr viel auf und ich weiß auch nicht, ob die im richtigen Fach gerade liegt, diese Frage. Aber es ist eine sehr spannende Frage.
Okay, ich bin gespannt.
Es hat jetzt tatsächlich wenig mit Trainer zu tun, meiner Meinung nach.
Dann ist es auf jeden Fall in der richtigen Kategorie.
Ja, oder? Also einfach eine leichte Frage zum Abschluss. Was bedeutet ein gutes Leben für dich?
Was bedeutet ein gutes Leben? Ja, ich habe ja zu Beginn von dem Podcast schon gesagt, als du mich gefragt hast, wofür ich dankbar bin. Ich war jetzt oder durfte 3 Wochen meinen Urlaub in Brasilien verbringen und da hat man schon gesehen oder ich habe viele Erfahrungen gemacht, die mich jetzt auch wieder geerdet haben. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir dankbar dafür sein sollten, was wir hier in Deutschland haben, dass wir größtenteils nicht in Armut leben, sondern wir haben größtenteils unsere Familie, wir haben Freunde, wir allein unser Podcast, über den wir hier gerade jetzt gesprochen haben, über Leistungssport, über Training, wenn wir unser Gelände anschauen, wo wir trainieren, wenn wir meine Schule anschauen, in der ich unterrichten darf, dann ist das, ja, dann sind da Kinder, denen es gut geht, denen, die auf jeden Fall Privilegien haben und ein Haus über Dach über dem Kopf und immer was zu essen. Und ja, kurze Anekdote, ich habe in der Mannschaft Schuhe gesammelt, Fußballschuhe von den Jungs, die sie nicht mehr brauchen, habe sie mitgenommen nach Brasilien und dort dann verteilt in einer Mannschaft oder in einem kleinen Fußballverein. Und wenn man da gesehen hat, wie mit was für strahlenden Augen die Jungs diese Fußballschuhe, die ja gebraucht waren, aber trotzdem für sie so ein Riesengeschenk war, dann ja, wird man geerdet und dann sieht man wieder, wie toll wir es hier in Deutschland haben, dass das für uns inzwischen schon Normalität ist, aber eigentlich nicht Normalität sein darf. Hat es die Frage beantwortet?
Es hat die Frage beantwortet. Da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Ich dachte nur gerade so, zum Zusammenfassen, Also was es für mich jetzt auf den Punkt bringt, ist es, dankbar zu sein, geerdet zu sein und für dich jetzt in deiner Beschreibung Momente zu kreieren, wo du Kindern oder anderen Freude machen kannst. Das ist ein gutes Leben für dich.
Ja, das ist schon so ein bisschen Ziel, was ich jeden Tag habe. Ja. Also wenn ich, was natürlich auch mein Job mit sich bringt, wenn die Jungs oder auch ja hauptsächlich die Jungs jetzt in meiner Mannschaft dann nach Hause gehen und Spaß hatten an dem, was sie tun und wir durch das Training ihnen eine Freude bereiten konnten. Obwohl wir uns im Leistungssport befinden. Ich glaube, dann haben wir an dem Tag viel richtig gemacht.
Oh, schön.
Sehr sentimental.
Ja, wirklich. So, das ist mein Anspruch. Das ist für mich gut.
Ja. Das habe ich extra für dich so schön gesagt.
Danke, danke. Nee, voll schön. Vielen, vielen Dank, Marci.
Ja, ich habe zu danken für die Einladung, dass ich so neben den ganzen Weltmeistern und Profisportlern auch hier vorsprechen darf.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Das war Perspektivwechsel. Danke, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast, folge uns auf deiner Lieblingsplattform und teile uns deine Gedanken mit. Bis zur nächsten Folge, wenn wir gemeinsam wieder die Perspektive wechseln.